Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute empfangen wir keinen Gast bei uns im Studio, sondern sind selbst zu Gast im Atelier der Malerin, der Künstlerin Cornelia Schleime in Brandenburg, auf dem Land, in einer umgebauten Scheune. Frau Schleime, ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen und Sie 2 Stunden lang näher kennenlernen können.
Ich freue mich auch und vor allen Dingen bringen Sie wunderbares Wetter mit, den Sommer.
Und sehen Ihre ganzen aufgespannten Sonnenschirme, die Sie aus aller Welt zusammengetragen haben.
Ja, ich liebe Schirme.
Ganz bunt, aus Indonesien.
Aus Indonesien, Marokko.
Und in dem Atelier sind die aktuellen Bilder zu sehen, da werden wir noch genauer drüber sprechen. Aber was einen sofort anspringt, was mich sofort anspringt, sind Motive, die wiederkehren in Ihrem Werk. Die Tiere und die Frauen, Porträts, Vögel, Füchse, Pferde, Pferdehintern.
Ja, ja. Mir geht es eigentlich dann nicht, wer da drauf ist oder was da drauf ist. Mir geht es immer um dieses Geheimnisvolle, um in diesen Sog, dass für mich auch ein Sog entsteht.
Ne? Bleiben wir nochmal konkret bei dem Raum, in dem wir uns befinden, also in dem realen Raum dieser umgebauten Scheune. Was bedeutet Ihnen dieses Atelier?
Ja, das ist toll, weil es so was Wintergarten-ähnliches hat, weil das draußen und durch diese großen Glastüren, weil das draußen und drinnen eins ist. Also wenn der Schnee da draußen liegt über den Bäumen, dann wären auch die Bilder viel heller, dann werden die auf einmal ganz, ganz hell. Mhm. Oder wir haben dann das Laub ist ab, also das spült sich mit rein. Ich mag sehr dieses, wenn innen und außen sozusagen in Kontakt, denn ich habe ja sonst wenig Kontakt.
Ja.
Also muss ich mir ja andere Formen des Kontaktes suchen. Ja, also kann ich nicht unentwegt mit meinem Hund nur reden. Liebe aber die Einsamkeit, also ohne die würde ich wahrscheinlich vollkommen durchdrehen. Und das ist sozusagen auch dann meine Sprache. Ja, dass Vögel zum Beispiel in die Bilder kommen, ist, weil die Vögel ja hier sind. Ich rette auch dieses Jahr einen Vogel gerettet, letztes Jahr auch, sogar zum Tierarzt mit dem Ding gefahren, da waren die Flügel verklebt. Und sowas spielt sich dann in diesen Bildern wieder. Mhm.
Sie haben eben gesagt, Sie lieben hier die Einsamkeit. In einem Ihrer Bücher schreiben Sie, ich möchte einsam sein, dass es gerade noch erträglich ist.
Ja, klar.
Wo ist die Grenze?
Wenn die Decke einen auf den Kopf fällt. Als ich hierher bin, war es so, dass ich dachte, ich kannte niemanden. Ich war Monate allein hier und denke, das wirst du nicht aushalten. Habe auch mein Berlin, ne, habe ja meine Berliner Wohnung. Und das war der Fluchtpunkt. Das heißt, wenn ich es nicht mehr aushalte, und die Zeiten gab es auch, konnte ich nach Berlin. Aber ich halte Einsamkeit sehr gut und sehr lange aus. Ja, ich brauche die.
Ich weiß nicht, ob Sie hier heute für uns aufgeräumt haben. Es ist jedenfalls sehr aufgeräumt. Na, die ganzen Farbentuben, Pinsel, schön sortiert.
Nee, das ist immer hier. Hier ist noch nicht mal ausgespült. Ich bin immer aufgeräumt. Weil sobald ich anfange zu malen, entsteht hier das blanke Chaos, Gestank und alles, dann klebt hier auch alles. Deshalb, bevor ich ins Bett gehe, räume ich auf. Also das wär, für mich ist nichts unerträglicher, am nächsten Morgen entweder auch in der Küche mit dem Essen in die Küche zu kommen oder ins Atelier zu kommen und hier noch diesen Dreck zu sehen.
Wir sind heute auf dem Land in Brandenburg im Atelier der Künstlerin Cornelia Schleime. Sie ist vor allem Malerin und Autorin, experimentiert aber auch mit Selbstinszenierungen, hat früher Musik gemacht und Super-8-Filme gedreht. Spuren von all dem sieht man hier in ihrer umgebauten Scheune. Eigentlich aus allen Werkgruppen, die man mal irgendwo im Katalog oder so sehen konnte, hier begegnen sie einem in echt wieder. Ausgezeichnet wurde Cornelia Schleime für ihr Lebenswerk unter anderem mit dem Hanna-Höch-Preis. Das ist Berlins wichtigster Preis für bildende Kunst. Wir haben schon eben einen kurzen Eindruck bekommen von den aktuellen Bildern, die hier sind. Pferde, mit denen haben Sie ja viel zu tun, ne?
Zwischen meinem Maskenbildnerstudium und dem Grafikmalereistudium war ein Jahr Pause. Also ich konnte noch nicht gleich studieren, musste aber irgendwie ja Geld generieren, bekam kein Stipendium in dem Jahr. Und habe eine Ausbildung gemacht als Pferdepflegerin in der Vollblutrennbahn in Reitz in Dresden. Und hatte mir ja eingebildet, ich könnte reiten lernen. Aber im Grunde genommen bestand die ganze Arbeit nur aus wirklich die Ställe ausmisten, die Pferde striegeln. Aber es ist natürlich toll, ich hatte 4 Pferde, für die ich verantwortlich war. Und eine Stute, die hat richtig 3 Wochen vorher gemerkt, dass ich sozusagen da weggehe. Das war ja dann schon im Gespräch mit den Jockeys, dass ich jetzt aufhöre, weil ich ja mein Malereistudium beginne.
Die war dann beleidigt oder
anhänglich? Nein, die war aufgeregt. Die ging auf einmal nur immer, wenn die mich sah, in der Box, war ganz toll. Also Pferde, das ist eigentlich das, was ich überhaupt toll finde, die nonverbale Kommunikation, das Geheimnisvolle. Deshalb liebe ich natürlich Tiere.
Und deshalb verbinden Sie Tiere ja auch viel in Ihren Arbeiten. Ja, also ja. Ich habe die schönsten Kamele und Esel gesehen. Zebras, Elefanten, Schlangen, Frösche, Schwalben, Hasen, Füchse, hier eben gerade ein Schneehasen. Manchmal gehen die Verbindungen ein in Ihren Bildern mit Körpern, mit Frauenkörpern, werden so hybride Mischwesen, gerade mit den Frauen. Was interessiert Sie an dieser Verbindung?
Nicht die Frauen, ich selber. Also Frau, ich bin nun mal kein Mann, bin eine Frau. Also ich fühle mich dann auch so als dieses Tier. Ne? Und dann bin ich so ein Mensch, der dann unglaublich manisch so reingeht in dieses Thema, dass es in mir selber eine Verwandlung gibt. Also nur wenn ich da hundertprozentig mit allem drin bin, und darum geht es ja um so, eigentlich auch um Verwandlung. Und deshalb diese Tierköpfe, das bin dann ich. Was mich unglaublich nervt, ist, dass man, ich meine, das ist jetzt vor 15, 16 Jahren gemacht, ja, auch Schlangenköpfe, jetzt sägt es überall, auch in der Malerei. Vorwiegend auch von Frauen, die dann irgendwie denken, na, sitzen in coolen Lofts und malen und denken, na, ich kann eigentlich jetzt der Frau mal auch ein Hirscheweih aufsetzen. Aber man sieht es immer der Malerei an. Ist es echt? Ist es aufgesetzt?
Manieriert.
Ist es Klischee? Ist es manieriert? Abgekupft, gesampelt? All das, was mich anwidert, ja.
Sie malen ja hier zum Teil sehr große Formate. Malen Sie die auf dem Boden?
Ja, zum größten Teil auf dem Boden, dann wieder hoch. Ich muss
also
ja teilweise.
Sie krauchen rum hier.
Genau. Und deshalb ist es auch, arbeite ich, wenn ich diese Formate habe, oft mit Doppelbildern, damit ich sozusagen noch in die Mitte komme. Damit ich mit ausgestrecktem Arm, weil ich arbeite ja auch mit Flüssigkeiten. Wenn dann aber das so getrocknet ist, es ist immer ein Wechselspiel von liegen, stehen, liegen, stehen. Ne?
Ja. Diese Bilder hier sind, weiß ich nicht, sind die fertig oder nicht fertig? Wann ist ein Bild fertig?
Das ist jetzt gerade vor ungefähr 14 Tagen angefangen, ist noch nicht fertig. Gefällt mir der Hintergrund noch nicht, muss noch subtiler werden. Das ist, dann haben wir hier diese Raucherin mit der fetten Zigarre. Ich würde sagen, die ist fertig. Dann gibt's, die ist natürlich noch gar nicht fertig, der Schneehase. Schneehase ist noch nicht fertig. So, dann kann ich mir
Schneehase ist noch nicht fertig.
Nein, da ist noch
eine Reiterin auf
also
einem Pferd.
Also die Struktur ist interessant, alles schön und gut.
Von hinten und hinter der Reiterin
ja,
sitzt der Schneehase
der Vorderarsch. Da muss die rechte Seite vom Arsch ist gut, aber die linke ist mir noch zu flach. So, dann muss auch das noch mehr hier in den Raum gehen. Hier stimmt soweit alles, aber wie gesagt, der Hintern. Und der Hintern ist ja nun mal wichtig, weil er im Anschnitt ist, dass es ein richtig schöner Pferdearsch ist. Ne? Darum geht es ja auch in der Malerei. Die muss ja, ich möchte am liebsten so eine Brauerei-Arschpferd, ne? Dass das was Sinnliches hat. Da ist er ja toll geworden. Ne? So. Ich bin selber ein Pferd. Ich springe sozusagen vom Papier aufs Bild. Bin ich so eine, die sich rumquält ewig lange. Denke ich, ohne jetzt kommst du nicht weiter, zack, drehst es um, kannst eine Woche später alles immer wieder mit einem frischen neuen Blick
das
sehen.
Klingt alles sehr spontan, aber Sie haben bestimmt auch eine klare Struktur,
natürlich,
was das Arbeiten überhaupt angeht, oder?
Ja, ich bin total strukturiert, wobei ich eben springe, aufgrund immer wieder frisch auf etwas gucken zu können. Und da bin ich total durchstrukturiert.
Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag so aus?
Sehr unterschiedlich. Also eigentlich muss man sagen, am Vormittag ist immer meistens mehr Bürokratie. Ich blühe auf, bin so eine Nachteule. Also ich bin eher ein Spätaufsteher. Also vor 10 Uhr bin ich gar nicht ansprechbar. Als erstes gehe ich mit dem Hund raus und dann erst trinke ich meinen Cappuccino. Ja. So, und dann gibt es auch Phasen, so wie da male ich mehr oder weniger Tag und Nacht, dann brauche ich mal wieder 3 Tage Ruhe, mache was anderes. Das ergibt sich alles. Also ich bin da gar nicht so, andere sagen ja, ich muss von dann und dann ins Atelier. Ein Punkt ist bei mir hundertprozentig wichtig, Leben und Malen muss ineinander übergehen. Ich könnte nie ein Atelier haben außerhalb eigentlich meiner Wohnung. Da, wo ich male, lebe ich auch. Da koche ich auch, da schlafe ich auch. Da findet alles statt. Und ich kann unterschiedliche Orte haben, aber es muss alles in einem sein. Weil ich habe diese Bilder, diese mit Asphaltlack, der ja nur sehr, sehr schädlich ist, zumindest wenn er nicht angetrocknet ist, das habe ich in meinem Berliner Atelier damals gemalt mit niedriger Deckenhöhe. Und es ist ein Raum, dieses Wohnatelier, ein Raum, und habe dort geschlafen, in diesen Dünsten. Und dann sagte mein Galerist...
Nicht gesund.
Nee, und dann und dazu noch geraucht. Okay, und dann sagte mein Galerist, du musst ja ein Atelier im Wedding irgendwie besorgen. Und da sage ich, ja, dann würde ich aber da auch reinziehen. Ich muss immer da schlafen, wo ich male. Mhm. Ja.
Wollen wir uns an den Tisch setzen?
Wunderbar.
Dann können wir Ach so, Musik jetzt hören.
Tee. Ich wollte doch einen Tee machen.
Auch
das
gut.
Das hat immer noch nicht gemacht.
Dann können wir, während Cornelia Schleimer den Tee kocht, vielleicht eine Musik hören, die sie selber ausgesucht hat. Sie hat nämlich heute unsere Playlist vom Deutschlandfunk Kultur ergänzt. Ziemlich schöne Auswahl.
So, und dann rauche ich eine.
My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Hurt von Johnny Cash. Die Künstlerin Cornelia Schleimer hat heute unsere Playlist ergänzt und um einige ihrer Lieblingsmusiken, Johnny Cash Hurt, gehört dazu. Warum?
Ja, weil mich dieses Lied unglaublich berührt, wenn man noch das Foto von ihm dazu sieht. Das ist einfach, es ist natürlich ein Abschied vom Leben, aber es zeigt eben, dass dieser Mann unglaublich gelebt hat, was ich heute bei vielen vermisse.
Die Spuren im Gesicht.
Ja, die Spuren im Gesicht, nicht nur die Spuren im Gesicht, auch dieses Leben, ja, also was natürlich auch mit Sinnsuche zu tun hatte, nicht mit Konsumieren, nicht mit Weiterkommen, nicht mit Erfolg. Das war dem doch egal. Das ist ein ganz großer Seelenmensch. Und das ist in diesem letzten, auch in diesem traurigen Lied, ist das, was anderes gibt es ja nicht. Das gilt es ja zu erreichen. So alt zu werden wie er, so klug zu werden wie er. Das ist ein unglaublich weises Statement für mich, ja.
Sie haben sein Gesicht angesprochen und Gesichter spielen ja auch eine wichtige Rolle in Ihrer Malerei. Also Gesichter als Projektionsflächen, ob jetzt mit Lebensspuren oder ohne. Meist sind die für mein Gefühl schön, sehr schön, Ihre Gesichter, die Sie malen. Ist natürlich jetzt,
aber
was
Sie haben
ist
auch
schön?
Einen Bruch. Sie haben, das ist, es ist das
oder
Schöne.
Oder eine zweite oder dritte Ebene.
Es hat einfach den Bruch. Die Schönheit wird immer durch irgendwas Störendes gebrochen. Entweder sind die Augen nicht identisch, ein blaues Auge oder ein grünes Auge, oder es sind Narben im Gesicht. Mhm. Das ist ja, also Schönheit ist ja nicht das Glatte, Schönheit ist da, wo etwas irritiert, also wo irgendwas nicht stimmig ist, ja. Oder es gibt Bilder, die haben dann eine ganz grobe Hand und dann passt die schöne Hand eigentlich gar nicht zu diesem feinen Gesicht. Also mir geht es auch immer um die Brüche, um die Irritation, aber mir geht es auch um die Augen, also weil diese Augenbewegung, der Sog, der durch Augen entsteht.
Mhm. Ja. Warum malen Sie, Frau Schleimer?
Weil ich gar nichts anderes wirklich kann, ja. Also,
stimmt ja nicht.
Na gut, also singen mit meiner Stimme war damals schon grauenvoll tief. Schon als Kind, auch in der Punkmusik war die schon tief. Und na gut, ich könnte schreiben, also würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich jetzt sagen war, wenn ich nicht mehr malen kann oder das Augenlicht verliere, ja, was mache ich dann? Dann würde ich schreiben und vielleicht würde ich auch noch mal mit dem Klavier spielen.
Also
mit
der
freien Improvisation versuchen. Ja, da könnte ich mich genauso rein.
Also sagen dass wir, Sie schreiben können, haben Sie ja schon bewiesen.
Ja,
Sie haben
Romane aber das mit dem Klavier ärgert mich sehr. Das ärgert mich sehr, dass man mir nicht als Kind Klavierunterricht gegeben hat, dass ich da auf dieser blöden Gitarre rumklimpern musste. Also das wäre auch noch für mich die absolute, neben der Malerei wäre das die zweite Alternative gewesen, wirklich aber mit freien Improvisationen. Ja.
Mhm. Ja. Es gibt ein Künstlerbuch von Ihnen, das heißt, in der Liebe und in der Kunst weiß ich genau, was ich nicht will. Was wollen Sie denn in der Kunst? Fangen wir mit der an, nicht.
Das wusste ich, dass die Frage kommt. Also, in der Kunst, ich will keine Kunst, die keine Fragen stellt. Ich will keine Kunst, die zu viel Konstrukte hat. Ich will keine Kunst, die abgekoppelt vom Ich ist. Ich will keine Kunst, die nur aus Versatzstücken oder Gesampelten besteht. nachgeäfftet, aalglattes, Kunst, die ohne Fantasie ist, die kein Geheimnis in sich trägt. Ich mag keinen Mainstream.
Okay.
Das Kalkulierte mag ich nicht. So.
Und in der Liebe?
Und in der Liebe, ja, da ist es ganz ähnlich. Da mag ich auch nicht das Glatte, da mag ich auch das Gelebte, das Geheimnisvolle und wahrscheinlich das Introvertierte. Mhm. Weil ich so extrovertiert bin, wäre jetzt sozusagen der Idealpartner für mich ein introvertierter Partner.
Und einer, der nicht zu nah dran ist, nicht zu viel will.
Bin ich mir gar nicht sicher. Da bin ich mir gar nicht sicher. Mhm. Also was heißt zu viel will? Also der von mir zu viel will. Was, ja,
weil Sie die Einsamkeit vorhin so betont haben, dass Sie die hier unbedingt brauchen.
Ja, ich könnte also mit einem Partner, ich bin ja Naturmensch. Also wenn es ein Abenteurer ist, mit dem ich sozusagen nochmal die Welt erobern kann, dann ist das alles in der Regel jetzt Idealbild, wäre es der Introvertierte. Ne? Mhm. Aber wahrscheinlich unlebbar, unlebbar. Wäre jetzt, sagen wir, das ist das idealistische Liebesglück, aber unlebbar. Ne? Weil die sind ja sehr kompliziert.
In einem Ihrer Texte bin ich auf den Satz gestoßen, der Malakt ist ein sexueller Akt.
Ja, Sex ist auch Eroberung und Malerei ist auch, man hat die weiße Fläche, das ist ja fast was Jungfernhaftes. Deshalb finde ich es auch Malerei teilweise männlich. Ne? Also deshalb muss man da, man muss ja auch, Malerei ist ja sehr von Männern geprägt und ich habe mich immer versucht, in Männer hineinzuversetzen.
Wie ist denn das vor der weißen Leinwand? Haben Sie da eine Bildidee im Kopf?
Manchmal.
Sehen Sie das Bild schon voraus?
Ja, in etwa weiß ich das. Also ob ich ein Porträt will oder ob ich Jagd will oder ob ich ein Tier oder was auch immer. Ich brauche immer einen kleinen Anknüpfungspunkt und dann geht's voran. Dann arbeitet man sich irgendwo, dann zerstöre ich auch wieder alles. Also es gibt eins meiner besten Porträts, was ich in der Nacht komplett zerstört habe. Bin aus lauter Wut ins Bett gegangen und komme am nächsten Tag runter und denke, jetzt ist es toll. Und das habe ich aber nicht gesehen, weil ja dann die Farben sich ihre eigenen Wege. Ich überlasse auch vieles dem Zufall.
Also da passieren dann über Nacht
Prozesse? Ja, chemische Prozesse. Leider Gottes auch ganz negative Prozesse, dass man also ein Gesicht, tolles Porträt hat. Ich denke, na, irgendwas ist mir zu schön an dem Ding und ich gehe da mit meinen Chemikalien rüber und komme am nächsten Morgen dahin und alles ist blind. Alles ist weg, keine Augen, kein Mund mehr, nichts mehr. Alles nur noch eine weiße, klebrige Masse. Ich habe dann den Chef vom Grünen Gewölbe in Dresden gefragt, an was das denn liegen könnte. Mhm. Und er sagte, ja, der Schellack reagiert ganz empfindlich auf Zuckluft.
Ach.
Und auch auf Luftfeuchtigkeit. Und jetzt bin ich, also ich habe mir viele Dinger schon versaut, dann geht gar nichts mehr. Und bin jetzt aber dahinter gekommen, wenn wir jetzt Winter haben und es ist hier so feucht und kalt in der Nacht, weil ja die Heizung auf Nachtabsenke ist, dann lasse ich über Nacht in dem Atelier die Heizung an, um dass mir nicht das ganze Bild erblindet. Ja? Mhm. Also mir sind Bilder richtig erblindet. Ja? Aber das ist ja für mich das Abenteuer. Das ist auch das Spiel, das ist manchmal frustrierend, aber es passiert mir so oft auch nicht, aber ab und an passiert es halt. Und manchmal kommt aber auch was Tolles raus.
Wie heizen Sie hier überhaupt, diese riesigen Räume?
Das ist sehr doof, weil oben zieht alles nach oben auf die Galerieebene. Ne? Weil hier sind die Heizkörper.
Das ist eine offene Galerie noch über
dem großen Wohnraum. Und hier haben wir noch einen Heizungskörper. In der Küche ist einer. Aber gut, ich bin noch keine Frostbeule. Wenn ich male, entkleide ich mich eher. Also ich bin einfach immer, wenn ich anfange, zu dick angezogen. Und dann, ja.
Sie arbeiten ja immer wieder auch in Serien, in Werkgruppen, machen mehrere Bilder zu einem Thema. Das geht hin bis zu 999 Übermalungen einer und derselben
Zebra-Postkarte. Ja, ja. Das ist meine Idee. Arnulf Rainer hat mal geschrieben, Arnulf Rainer, das war in meiner Studienzeit noch.
Arnulf Rainer, der österreichische Künstler.
Ja, der hat Arnulf Rainer, der ist weit über 80, er lebt noch, ja. Und hat sehr viel mit Selbstinszenierung auch gearbeitet, die er auf eine aggressive Weise eben auch übermalt hat. Wir kannten den ja nicht. Ich habe in der Sächsischen Landesbibliothek so ein kleines Heftchen nur gefunden. Und da bin ich am Wochenende, hatten die irgendwie auf, sondern bin ich immer in diese Landesbibliothek, um mir dieses Heftchen anzugucken. Und fand den ganz toll. Und Arnulf Rainer sagt, also dieser Satz ist bei mir so kleben geblieben, die Negierung alles Lukullischen. Das war das, was er sagte. Was er macht in den Übermalungen, ist die Negierung alles Lukullischen. Das bedeutet, er annulliert diese Flächen, die Schönheit suggerieren. So. Und dann dachte ich, okay, ich finde das Prinzip der Übermalung toll, ich bin aber eine Frau. Und eine Frau ist ganz anders. Eine Frau ist ja eine Häkeltante, ja, und Blumentöpfe hinstellen und all so ein Mist. Und dann habe ich diese eine Zebra-Postkarte, alles in der DDR, immer ein und das gleiche Zebra, was hinten Schwanz hochstellt. Das habe ich in der DDR aufgekauft, habe Freunde in Erfurt. Ich sage, wenn ihr die im Schreibwarengeschäft seht, bitte kauft die, kauft das alles. Und so bekam ich die von Freunden immer zugeschickt. Und ich habe sozusagen dieses Zebra in die unterschiedlichsten Räume eingebunden. Und dann bei dem 999. habe ich ein schwarzes Quadrat draufgesetzt und habe gedacht, so, das ist jetzt Arnulf Rainer und damit ist Schluss. Aber das war auch, ich bin auch aufgrund dieser Sache dann nicht in den Verband der bildenden Künste, unter anderem auch, aber auch wegen den Körperaktionen, die ich machte, nicht aufgenommen worden, weil ich dann eine Installation wollte mit diesen Postkarten und dann wollte ich aber ein lebendes Zebra für eine Woche in diesen Raum mit diesen übermalten Zebra-Postkarten stellen, mit Futter, und dann habe ich im Tierpark angerufen und die haben gesagt, ja, das ist ein bisschen schwierig, okay, das wäre im ersten Stock, ja, wir könnten ja eine Balustrade bauen und das da hochgeleiten. So weit war ich schon gekommen, selbst mit dem Tierpark zu reden. Aber der Verband Bildender Künste hat gesagt, alles, was die Schleime macht, inklusive ihrer Performance, nackt in Draht einwickeln, den Kopf zubandagieren, ist Müllkunst, inklusive dieses Zebras. Und damit war auch die Sache für mich komplett gegessen, ne?
Amy Winehouse, Back to Black, auch ein Stück, das die Malerin Cornelia Schleimer für unsere Sendung heute ausgesucht hat.
Warum? Ich hatte beim Malen das Radio an und hörte die Winehouse. Da war die überhaupt noch nicht bekannt. Ich bin in Berlin rumgerast, habe sie aber vollkommen falsch ausgesprochen. Und dann war ich in so einem Freakladen und der sagte, ja, er hätte auch von der gehört. Er versucht mir aus England irgendwie eine CD zu besorgen. Da war die überhaupt noch nicht bekannt. Und da dachte ich, das ist eine Wahnsinnsfrau. Das hörte ich wie Janis Joplin, so in diesem Power in der Stimme. Mhm. Die war überhaupt noch nicht bekannt und das war wie eine Entdeckung.
Sie selbst haben ja auch Power in der Stimme.
Aber die ist zu dunkel und ich habe unter meiner Stimme schon als Kind gelitten.
Kind haben Sie aber noch nicht geraucht.
Ich habe noch nicht geraucht, aber die war auch schon so tief. Ich konnte überhaupt, in Musik hatte ich eine 4, weil ich nicht hochkam. Ich habe immer, wir mussten ja immer ein Lied vorsingen und ich habe jedes Mal die Nationalhymne der DDR gesungen, weil die ja so vom Klang her etwas auferstanden aus Ruinen. Hat ja so was Tiefes, ja. Nein, meine Stimme war immer schon tief, rauchen, ja, ist sie vielleicht, trinken tue ich nicht. Also davon kann sie nicht tief sein, aber sie kann natürlich vom Rauchen tief sein. Ich habe jetzt das auch mal unter, ich war beim Arzt, habe hier das mal alles mal spiegeln lassen. Diese vielen Knötchen, die bei mir auf den Stimmbändern drauf sind, die sind im Grunde genommen, kommt auch vieles von der Schwerhörigkeit. Ich bin leicht schwerhörig, rede deshalb so laut. Bilde die Stimme nicht aus dem Bauch, wie es ja denn die Schauspieler alle machen. Also ich müsste ja zu so einem Arzt gehen, der richtig die Stimmbildung bei mir mal in Gang bringt. War ich aber bei einer Ärztin und die hat zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Schleimer, Sie sind keine Schauspielerin, das ist Ihr Markenzeichen, wie hier oben diese Zahnlücke. Behalten Sie die Stimme, versuchen Sie weniger zu rauchen und nicht ganz so aufgeregt zu sprechen. Und gelingen tut mir gar nichts von dem.
Sie haben uns jetzt schon in Ihre Kindheit zurückgeführt. Jahrgang 1953, geboren im Sommer, aufgewachsen als Einzelkind in Ost-Berlin. Was für ein Mädchen waren Sie?
Ein kleines, nerviges, sehr unruhiges Kind, was überhaupt nicht still, ein Zappel-Philipp-Kind war ich eigentlich.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, was nicht still sitzen konnte. Aber im Spiel war ich ruhig. Das heißt, wenn ich irgendwas zum Spielen hatte, also nichts war schlimmer als mit den Eltern, man fuhr ja zum Müggelsee raus, Kaffee trinken am Sonnabend, die vielen Verwandten, die kamen. Das war ja eine tolle Zeit, so in den 50er Jahren. Das Berlin war wirklich noch so, wie nimm die Badehose, pack die Badehose ein. Aber in DDR-Zeiten war es genauso. Wir fuhren mit der Familie in diese Sommerrestaurants.
Ja, die Mauer war ja noch offen. Ja, also war noch gar nicht da.
Ja, ja. Also da, ich habe ja sehr gute, jedes Wochenende war ich in West-Berlin, ne, weil mein Vater mit Antiquitäten dealte. In der Uhlandstraße gab es und bleibt Treustraße die kleinen jüdischen Antiquitätenhändler. Und mein Vater ging da auch aus und ein und machte dann die Geschäfte. Und ich war sozusagen das Schmuggelkind. Das heißt, die Grenze wurde kontrolliert. Wir fuhren damals wir hatten, glaube ich, noch kein Auto. So, und meine Mutter erzählte mir, als ich noch im Kinderwagen war, taten sie dieses Geld, was er dann Westgeld, unter die Matratze. Und dann erinnerte ich mich, als ich dann so 5 Jahre alt war, hatte ich so einen tomatenfarbenen Trenchcoat. Und da knüpfte man es in ein Taschentuch, weil meine Mutter sagte, Kinder werden ja nicht kontrolliert, da war das Westgeld drin und sagte, aber du darfst nicht im Zug dir die Nase putzen. Also ich war sozusagen, kann mich da sehr, sehr lebhaft dran erinnern, Meißner Porzellan und dann nahm er wieder andere Antiquitäten mit. Ich war immer fasziniert von den Kronlöchern, deshalb habe ich hier einen selber zu hängen. Dann hat mich der Antiquitätenhändler dann oben nach oben gehalten, sodass ich mit diesem Kronleuchter hin und her schaukeln konnte. Meine Mutter wurde abgestellt, die ging dann immer zu Leiser Schuhe kaufen und dann hat man sich diese Filme von Lieselotte Pulver angesehen. Das wollte dann immer meine Mutter. Das
mit den Antiquitäten hat der Vater aber nebenbei gemacht.
Was war er nebenbei gemacht? Ja, ja, ja. Das hat er. Er war Ingenieur und Projektant von Ferngasleitung.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter war Hausfrau, aber gelernte Sportlehrerin. Aber sie war sozusagen zur Zeit, als ich dann geboren worden bin, hat sie nicht mehr gearbeitet, war Hausfrau. Mhm. Ja.
Die 50er Jahre haben Sie noch lebhaft in Erinnerung, die 60er auch. Sie beschreiben in einem Ihrer Bücher, wie Mädchen zu russischen Soldaten gegangen sind, ihre Pullover hochgelupft haben, die Brüste gezeigt haben, um Abzeichen von den Soldaten zu kriegen.
Ich war so ein Spätentwickler. Ich war immer neidisch, weil mir ließ das ein bisschen auf sich warten, weil ich halt so ein bisschen Nachzügler war. Und das fand ich dann so entsetzlich. Ja. Da machte ich auch meinen Pullover hoch und dann sagte der Russe zu mir, du Nichtsabzeichen, du Njet-Abzeichen, du Njet-Brust. So ungefähr komm später wieder, wenn du Busen hast. Ich wollte auch so gerne solche Russenabzeichen haben.
Naja. Sie beschreiben ziemlich plastisch und auch drastisch Sex immer wieder auch in Ihren Büchern. Auch unangenehmen Sex. Eine Szene ist mir in Erinnerung mit einem Vermieter, der Ihnen sonst, glaube ich, irgendwie ein Laubengrundstück oder irgendwas.
Ja, das ist ja natürlich eine Erfindung.
Nicht weiter.
Das ist jetzt nicht vermietet autobiografisch.
Das wollte ich Sie fragen. Warum haben Sie Spaß, solche Sachen zu beschreiben?
Ja, weil das skurril ist. Da gibt es ja so Dinge, ich habe tatsächlich in der Laube gelebt. Es gibt auch eine Situation, wo ich mit einem Mann geschlafen habe und oben war ein goldener Spiegel. Und ich dachte immer, oh Gott, der ist ja pervers. Mich stört jetzt der Spiegel weiter nicht. Soll er machen. Aber ich habe nur Angst, dass er runterkommt. Also so, und dann gibt es sowas, dass dann, aber diese Geschichte ist natürlich eine Erfindung. Ja.
Neben den Malereien, neben den Zeichnungen gibt es sehr viele Bücher, die haben wir jetzt schon manchmal angesprochen, von Cornelia Schleime. Es gibt Reisetagebücher, Künstlerbücher mit Gedichten, mit Fotos. Lebensspuren tauchen eigentlich überall auf, auch mal die Großeltern, mit denen Sie Tischroulette gespielt haben. Gab's die?
Ja, ja, die Großeltern gab's. Die waren in Forstlausitz, ist also auch ein Teil meiner Kindheit. Dann hatte mein Großvater so ein Eckhaus gegenüber der Kirche in Forstlausitz. Und da waren wir zu allen Feiertagen. Also die Großeltern waren, ich weiß, dass wir gingen die Treppe hoch. Ich habe den Geruch heute noch sozusagen in der Nase. Es roch immer, wenn wir unten klingelten, dann kam der Großvater runter in diesem großen Eckhaus. Und dann roch es nach Wiener Würstchen und nach Brunnerwachs. Diesen Geruch habe ich wie, als wenn er gestern wäre, noch in der Nase. Ja, und dann war man dort und dann wurde gut gegessen und dann kam noch der Eiswagen vorbei. Ne? Also man gab ja noch keine Kühlschränke, wurden die Eisbrocken und dann wurde, das war ja das Tolle, wir haben sehr sinnlich, auch bei uns in Köpenick, Oberschöneweide, es wurde immer sinnlich mit den Verwandten gegessen. Es war Krieg, es war zuvor, hatten sie alle Hungersnot. Meine Mutter erzählte mir, dass sie aus irgendwelche Kartoffelschalen Suppen gekocht hatte. Und als dann aber sozusagen der Krieg zu Ende war, Das Leben war Sinnlichkeit. Meine Eltern gingen auch immer tanzen und ließen mich abends oft allein, auch als kleines Kind. Wäre heute undenkbar. Die Mütter würden heute alle aufschreien. Oh Gott, wir müssen doch das Babyfon aufstellen. Nee. Ich bin groß geworden, dass man mich alleine in der Wohnung ließ. Mhm. Also heute ist mir das alles viel zu behütet. Das ist alles vollkommen... Was wird aus den Menschen, die sozusagen nichts ausgesetzt werden? Ja.
Und diese anscheinend ja auch lebenslustigen Großeltern, waren das auch die, die für ihre katholische Erziehung gesorgt haben? Oder waren
ja,
das die anderen?
Ja, ganz furchtbar. Ja. Ich musste zur Beichte gehen. Und dann sage ich, jeden Sonnabend war grauenvoll. Und dann sage ich, Mama, was soll ich denn beichten? Dann hatte ich so einen Zettel, wir haben Freitag Fleisch gegessen, sagt meine Mutter, nee, das streichen wir mal schnell weg. Das fällt ja auf die Eltern zurück. Also wurde dieser Beichtzettel komplett manipuliert, bin ich da Sonnabend hin. Dann bin ich Sonntag zum Gottesdienst. Und da haben wir, jetzt kommen wir nochmal wieder auf die Stimme zurück. Es war für mich ein Grauen im Hintergrund, diese Stimmen von den Nonnen, wie als wenn die so hoch waren, als wenn das Kirchendach ab gleich in den Himmel sausen würde und ich mit meiner tiefen Bassstimme. Das war schon furchtbar. Und wenn ich rausging aus der Kirche, dann war ich ganz ehrlich, dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass der Gottesdienst jetzt vorbei ist. Das war dann so, das kam von Herzen.
Sagt Cornelia Schleime hier im Deutschlandfunk Kultur. Wann stand für Sie fest, dass Sie Kunst studieren wollen?
Schon in der Schulzeit, weil das war das Einzige, wo ich immer kontinuierlich eine Eins hatte. Also ich wollte mal Fotografin auch werden, aber das hätte nicht geklappt, weil da sagte dann mein Vater, du musst in Physik besser sein. Ich war also sehr miserabel in den Naturwissenschaften. Chemie, Physik, Mathematik waren Grauen. Ich habe es dann aber in der Prüfung immer ganz gut geschafft. Aber mein Vater hat mir dann irgendwie so einen Lehrer besorgt, der mir Nachhilfeunterricht gab. Ne? Das ging in meinen Kopf nicht rein. Ja? Also ich war in Deutsch gut, ich war in Geschichte gut, aber Mathe, Chemie, so. Und da war irgendwie klar, ich möchte irgendetwas machen, was mit Kunst. Ich habe ja auch immer, weil ich Einzelkind war, mich in meinem Zimmer zurückgezogen und habe gezeichnet und gemalt. Das habe ich immer schon gemacht. Ne? Mhm. Auch Gedichte geschrieben, während der Schulzeit schon.
Und das mit dem Kunststudium ging dann aber nicht direkt?
Nee, das war so, dass ich hatte kein Abitur. Ja. Ich hätte Abitur machen können, aber da dachte ich, wäre da gerade noch so reingerutscht. Aber da dachte ich, dann bin ich das letzte Rad am Wagen. Und dann habe ich mich beworben beim Fernsehfunk als Maskenbildnerin. Und da war aber die Grundvoraussetzung, dass man vorher auch vom Fernsehfunk aus eine Friseurlehre machen muss. Mhm. Und so kam ich aber nach Dresden zum Maskenbildnerstudium. Mhm. Da sagte aber schon die Lehrerin beim Maskenbildnerstudium, sie sieht mich noch woanders, sie sieht mich mehr in der Malerei. So, hätte ich das Studium zu Ende gemacht, also was ja 3 Jahre ging, dann hätte ich für ein Jahr zurück zum Fernsehfunk gemusst. Also habe ich mich nach 2 Jahren exmatrikulieren lassen, hatte mich aber zuvor schon bei einem Professor vorgestellt, der gesagt hat, er kann für nichts garantieren, aber ich solle unbedingt die Aufnahmeprüfung machen, ich hätte wirklich reale Chancen. Wusste man auch nicht, ob es klappt. So, und dann hatte ich mich exmatrikulieren lassen und dann war ja in diesem Jahr dazwischen eine Ausbildung auf der Pferderennbahn.
Haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
Genau, und um das zu finanzieren.
Mhm. Ja, dann kam das Kunststudium, aber nicht nur das, sondern auch ein Kind mit Mitte 20 haben Sie Ihren Sohn Moritz bekommen.
Genau, im vierten
Moritz
Studium,
Schleimer, ja. Heute auch ein Maler.
Ja, 42 Jahre alt.
Ging das gut, Studium und Kind in der DDR?
Ja, ich habe es durchgesetzt, weil ich war ja eine Fleißige. Also da gab es ja keine Ablenkung. Man hat ja nur gezeichnet. Wir hatten ja nie Partys. Wir sind nicht ins Kino gegangen. Die Kinos waren alle langweilig. Ist ja nicht wie heute. Also die Jugend, die heute hier denkt, sie müsste überall hin. Wir waren ja nur Malerei. Ich habe mir einen Wecker gestellt, bin auf die Wiesen gegangen, um Sonnenaufgänge zu malen mit Staffelei unterm Arm. Also ist ja schon fast wie Mittelalter gewesen. Ne? Wie war nochmal jetzt die Frage?
Ob das gut gegen Kind und Studium
zu vereinbaren? Ja, und da habe ich durchgesetzt, dass ich nicht unterbrechen will. Und ich bekam die Modelle dann nach Hause. Na, also wir haben ja immer nach Modell gearbeitet. Mhm. Und das ging schon recht gut, ja.
Wie sind Sie an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden zurechtgekommen? Also Ihre Vorstellung von Kunst war doch vermutlich sehr weit entfernt vom sozialistischen Realismus.
Da flog auch schon mal bei der Professor Bonzin, die hatte gesagt, ja, guck doch mal dieses Aktmodell oder dieses, was du da malst. Das ist doch aber im Raum. Und dann sagte ich, nein, ich will aber nicht den Raum, ich will die abstrakte Fläche. Weil ich hatte zuvor privat in so einem Zirkel den Lehrer Dieter Goltsche gehabt. Und Dieter Goltsche war super toll. Der hat immer zu mir gesagt, du brauchst gar nicht Malerei studieren, du hast es doch selber drauf. Und da habe ich aber ihm gesagt, Dieter, ich brauche eine Struktur. Ich war vollkommen allein. Also ich war in dieser Villa da und war in diesem Zimmer in der Villa mit noch Laternenanzünder am Morgen. Also das war wirklich wie aus dem Kubin-Bild herausgeschnitten. Es war eine düstere, metaphysische Welt mit Dresden, den meisten Parapsychologen, die es da in der Stadt gibt. Also ich will darüber gar nicht reden, was das alles war. Ja. War ganz furchtbar.
Dass ich glaube, ich, Susi will irgendwas von Ihnen.
Oh, das ist mein Hund. Nee, Susi, du musst jetzt da... Was machen wir mit dir jetzt? Na, sei ganz lieb. Also, ich brauchte diese Malerei, weil ich doch diese Struktur brauchte. Einfach mal auch Kollegen und ich... Also diese Einsamkeit, in der ich da... Wir haben ja keine Telefone, nichts gehabt. Das heißt, einmal in der Woche mit Freundinnen und mit Freunden anderen abzeichnen. Und so, das waren die einzigen Verabredungen, die man hatte. Und
sonst aber dann gab es doch auch bald eine alternative Kunstszene.
Das war ja wesentlich später. Na, dann war ja die Welt...
70er Jahre.
Dann, ja, dann ging alles los.
Hier klingelt ein Telefon?
Oh Gott, das klingelt normalerweise nie. Das geht auch gar nicht. Wenn ich es jetzt abnehme, ist es zu Ende, weil da ist keine richtige Batterie drin. Aber es geht von alleine aus. Nebendorf, aus dem Nebendorf jemand. Das ist jetzt blöde.
Also Telefon hört gleich von alleine auf zu klingeln.
Ich kann jetzt auch nochmal, jetzt ist weg. Das, also ist die hat wahrscheinlich schon auf dem Handy das probiert, die Familie, die hier im Nebendorf wohnt. Die rufen ab und an.
Kommen wir nochmal zurück, 70er Jahre, Dresden, alternative Kunstszene, Punkbewegung. Hier hängt ja auch an der Wand noch ein großes Gemälde einer Punkerin. Sie haben die Band Zwitschermaschine gegründet damals. Was war in dieser Szene los? Was hat Sie da hingezogen?
Naja, die hingezogen gar nicht. Wir haben die ja fast mit gegründet. Also es war ja so, dass der Ralf Kerbach, mit dem war ich befreundet, auch Student. Wir haben damals die Türenausstellung gemacht, die wurde verboten. Und das waren ja diese ganzen Reaktionen auf diesen Aktionismus. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt sozusagen Ausstellungsverbot haben, dann fangen wir jetzt mit der Musik an. Und dann machen wir, ich mit dem Kerbach, wir gründeten die Band. Wir hatten einen Freund, das war ein Schriftsteller.
Sascha Andersen.
Nein, der kam viel später dazu. Das war Zeitler, der arbeitete auf dem Friedhof irgendwie. Und der hat im Crashkurs, dem haben wir Noten besorgt, hat der Bassgitarre gelernt. Und so ging das los. Und dann bekamen wir ja später auch Auftrittsverbot. Und so ging das dann immer weiter. Dann haben wir die Super-8-Filme gemacht. Also das hat sich entwickelt. Vorher gab es diese Szene eigentlich nicht. Da gab es diese Szene um A.R. Penck, um diese Generation. Aber sozusagen in unserer Generation, da waren der Ralf Kerbach, Sascha Andersen und ich und Helge Leiberg, wir waren sozusagen die Ersten, die das so in unserer Generation dafür, es gab auch parallel Dinge wie die Galerie oben, was wir da in Chemnitz hatten, da gab es ähnliche Tendenzen. Mhm. Aber sagen wir, in Dresden waren wir so die Ersten, also vorher war die Szene so gar nicht da.
Und da haben Sie auch schon angefangen mit diesen Selbstinszenierungen, auch sehr heftigen Einschnürungen, Bondage-Methoden.
Ja, die gar nicht mit, ich kannte Bondage gar nicht, also hat auch gar, später dann im Westen habe ich es ja, was der Japaner macht, was ja mit Sexualität was zu tun hatte, war bei mir überhaupt nicht der Punkt. Mir geht es darum, für das, was ich fühle, eine Parabel zu finden. Und das war diese Parabel, ich durfte nicht ausstellen. Dann habe ich gedacht, welche Perspektive habe ich in der DDR noch? Singen dürfen wir auch nicht. Sozusagen, man schnürt ja alles weg.
Wie kam das denn mit dem, ich darf nicht ausstellen? Also wann haben Sie das erste Mal realisiert?
Als eine Ausstellung geplant war und ich wunderte mich immer, warum sich diese Galeristin nicht bei mir meldet. Und mein damaliger Kindesvater kannte sie und dann hat er nachgefragt, du, die Conny will mal wissen, warum das hier nicht läuft. Und er sagte, du, die von der Abteilung Inneres waren bei mir und haben gesagt, tut uns leid, aber die Frau Schleime kann nicht ausstellen, die hat Ausstellungsverbot. Dann machte, das war dann etwas später, die Wilfriede Maas mit ihrer Keramikwerkstatt, die Frau von Sascha Andersen, die machte eine Ausstellung in Dresden, die wurde vorgeladen, Cornelia Schleime darf nicht ausstellen. Da musste sogar in der Nachtaktion mein Name bei dem Plakat, was schon überall in Dresden plakatiert war, wurde überklebt. Also ich wurde zur Non-Figura gemacht. Ne?
Es gibt Fotos, es gibt Super-8-Filme von diesen Aktionen. Die wenigen Zeugnisse, die von Cornelia Schleimes Frühwerk vorhanden sind, muss man sagen, das musste sie nämlich in der DDR zurücklassen, als sie 1984 nach West-Berlin ausgereist ist. Dafür nehmen wir uns in der nächsten Stunde Zeit. Ich vermute, Sie wollen jetzt erstmal noch mal eine rauchen.
Ich rauche ja die ganze Zeit.
Wir sind heute ja zu Gast im Brandenburger Atelier der Künstlerin Cornelia Schleimer. Sind Sie hier im Dorf der Paradiesvogel?
Weil ich so nach hinten lebe, kriegen mich gar nicht so viele mit. Na, also ich habe ein bisschen Anschluss im Dorf, aber nicht, weil ich lebe nicht nach vorne raus, sondern nach hinten in die Weite. Aber am Anfang wurde ich natürlich hier beäugt und dann fanden die Bauern das total toll, weil sie mich früh um 6 mit der Schubkarre sahen, weil ich hatte ja hinten so eine Art wie Weideland oder ne, und habe das umgewandelt in Gartenland und habe selber Bäume gepflanzt. Und da waren die natürlich total fasziniert, dass die plötzlich aus ihrem Acker da so einen Garten hinzaubern kann. Und dadurch habe ich mir sozusagen Respekt verschafft. Nein, es ist ein sehr ruhiges und nettes Dorf.
Interessieren die sich für ihre Arbeit?
Nee, aber ich habe ja hier das gesucht, um hier von der Hektik von Berlin zu fliehen. Nee, interessieren sich nicht. Das ist für die, nee. Also die haben andere Probleme als jetzt hier nochmal. Das ist mir aber auch recht so. Ich liebe das ja, mit Menschen zusammen zu sein, die überhaupt nichts mit Kunst zu tun haben. Mich langweilt das so ungemein, das ganze Kunstgelaber. Also das ertrage ich eigentlich.
Aber Sie selber reden doch gerne über Kunst.
Ja, ja, ich selber, weil ich ja sowieso gerne rede. Ja, also wenn, dann muss ich mir aber noch das von den anderen auch noch anhören. Ja. Meinen eigenen Schwachsinn, den ertrage ich dann eher als den noch von anderen.
Frau Schleimer, Sie haben vorhin schon über die Freundschaft zu Ralf Kerbach, dem Künstler, gesprochen, in früherer Zeit in Dresden und Ost-Berlin. Und Sascha Andersson, der gehörte auch dazu, der Schriftsteller. Sie waren so ein Dreiergespann. Wie haben Sie sich gefunden?
Ich kannte Sascha Andersson schon mit 18. Da war ich, glaube ich, noch mit Helge Leiberg irgendwie mal liiert und da kam er vorbei. Und die Dresdner sind ja alles Vielquatscher, ne? Die reden unglaublich viel und erklären viel. Und plötzlich saß da in dem Atelier von Helge Leiberg der Sascha Andersson, der relativ wortkarg war. Das fand ich sehr interessant. Also jemand, der nicht so viel redete. Und dann haben wir uns aber irgendwie aus den Augen verloren. Aber dann wohnten wir, das ist ja dann in der Dresden-Neustadt, da wohnten dann viele Studenten der Akademie. Und der Sascha Andersson war damals mit Eva Backhofen, die studierte auch Plastik, mit der war er zusammen. Und dadurch waren wir ganz nah aneinander, also schräg gegenüber wohnte er.
Was hat Sie an ihm fasziniert?
Wir haben einfach zusammen gearbeitet und es war sozusagen so ein System, dass wir schnell kapiert haben, was er meinte. Und umgedreht war er, glaube ich, sehr von uns fasziniert, weil auch der Ralf Kerbach und ich wahnsinnige Malschweine waren, die unheimlich viel produziert haben und ein bisschen chaotisch waren. Und der Andersson kam da rein mit so einem gewissen Ordnungsdrang. Also der hat zum Beispiel bei mir auch so, manchmal habe ich an Bildern, da habe ich mich zu Tode gearbeitet. Und da hat er dann mal eins weggezogen und sagte, du lass das mal jetzt mal einen Monat stehen. Er hatte recht gehabt, war gar nicht schlecht. Ja. Nein, es war, also ich glaube, dass wir uns unglaublich selber bereichert haben. Er hat uns mit wahnsinnig viel Literatur versorgt. Die ganze Beat Generation, Allen Ginsberg, sein Freund Olofsky, Henry Miller und was nicht alles, ja. Ginsberg hatte er dann wesentlich später sogar mal, den habe ich selber kennengelernt, nach Berlin eingeladen. Mhm. Ne? Also es war ein Austausch, würde ich mal sagen. Wir waren sozusagen, wir waren die Wühler. Wir haben unglaublich gearbeitet und wir hatten sozusagen eine sichtbare Masse. Die stand halt da und wenn jemand ins Atelier kam, sah der, was wir gemacht haben. Der Andersson hatte sein Problem, der hat ganz viel geschrieben. Aber es war nicht die sichtbare Masse. Also keiner hat richtig gesehen, was er gemacht hat. Und er war auch nicht eitel, diese Dinge vorlesen zu wollen. Und dann kam er auf diese grandiose Idee, wir machen solche Poesiealben. Das waren so die ersten unabhängigen Zeitungen mit so einem Liporello drin in der Mitte, wo wir malen und er hat seine Gedichte drin. Und die konnten dann in der 28er Auflage, weil in der 28 war noch nicht genehmigungspflichtig, ne? Und die konnten wir dann, die wurden für 5 Westmark verkauft. Viele von der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland hier in Westberlin kauften dann diese Hefte. Und so kam eigentlich sein geschriebenes Wort auch unter die Leute.
Damals haben Sie noch nicht geahnt, dass er Sie bespitzelt hat. Mhm. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Jetzt würde ich erst nochmal bei der Masse bleiben, die Sie sagen, da rumstand. Also Sie haben einfach sehr viel produziert, aber Sie durften nicht ausstellen. Und es reifte dieser Wunsch, die DDR zu verlassen. Wie lange hat das gedauert? Wie viele Ausreiseanträge?
Bei mir waren 5 Ausreiseanträge und mit Schikane dazwischen, dass dann, also die mich einmal zur Abteilung Inneres bestellt hatten im Dezember mit einem Versicherungsausweisbuch. Und dann fragte ich rum, warum ich denn dieses Buch mitbringen sollte. So, Freunde, ja, du, das ist das Zeichen, dass es rausgeht. Dann habe ich mir schon, schon halb Koffer gepackt und alles. Und dann sagten die einen Tag vor Weihnachten, ja, Frau Schleime, es ist schon der vierte Antrag, wir werden überhaupt keinen Antrag genehmigen. Sie haben dem Land zu viel Geld gekostet, Sie haben ja hier studiert, Sie werden hier nie rauskommen. Das war dann das Weihnachtsgeschenk von der Abteilung Inneres. Und darauf machte ich dann nochmal einen Antrag, der auf, weil den Kerbach ließen sie ausreisen, gab aber auch einen Maßnahmeplan, diese Beziehung auseinanderzubringen, ist auch belegt. In Akten finde ich dann Liebesbriefe, die ihn nie erreicht haben und so weiter und so fort. Und dann war sozusagen der andere Antrag auf Heirat, dass der Kerbach musste dann Ehefähigkeitsführungszeugnis vom Westen bringen, diesen ganzen bürokratischen Akt. Dann haben die sogar gesagt, ja, wer überreicht die Ringe, das kann ja das Kind machen. Ich hatte ein Restaurant bestellt mit Essen, Hochzeitkleid nähen lassen, all das einen Tag vor Einreise von dem Kerbach zur Hochzeit, wir lassen ihn nicht einreisen. Und danach war ich dann gewillt, in Hungerstreik zu treten und diese Telefonat, ich hatte kein Telefon, wurde bei Sascha Anderson, wurde das Telefon auch abgehört, ja. Diese Telefonat haben sie abgehört und da musste ich dann in 24 Stunden die DDR verlassen. Und habe aber einen Diplomaten der ständigen Vertretung in Westberlin angerufen, ihm das gesagt und der sagte zu mir, ich komme um 24 Uhr zu dir mit dem Auto, ich stehe gegenüber bei der Post, du kannst mir ein Paket, was dir an wichtigen Dingen ist, pack das da ein, ich bringe das rüber, wir werden nicht kontrolliert. Und in dieses Paket habe ich meine Super 8 Filme gepackt. Und einige dieser Selbstinszenierungen, die jetzt auch im Kunstpalast Düsseldorf zu dieser großen Ausstellung hingen, jetzt hängt gerade wieder welches Zeug in Los Angeles davon. Also diese Sache, was in dieser Kiste war, das konnte ich sozusagen retten.
Alles andere haben Sie zurückgelassen? Sascha Andersen sollte die Bilder aus Ihrer Wohnung irgendwann holen?
Nee, der sollte nicht, der sollte weiter die Miete bezahlen. Und ich wollte dann signalisieren, ich zog ja dann erst zum Kerbach in Westberlin in die Wohnung, also als ich dann nach den 24 Stunden da raus war. Es dauerte ein Jahr, bis ich eine Wohnung hatte. Und er sollte die Miete weiter bezahlen, was er mir sagte, was er versäumt hatte. Und die Wohnung war dann aufgebrochen. Und da war im Grunde genommen alles, was ich in Westen, das wurde alles sogar noch aufgelistet in den 24 Stunden, kam eine Freundin aus Erfurt, war alles verschwunden und in der Mitte war ein Riesenmüllberg.
Also Ihr gesamtes Frühwerk?
Ja, gesamte Frühwerk. Ja.
Ist noch mal was aufgetaucht?
Es ist noch mal was aufgetaucht von dem Nachmieter. Das war ein Chemiker, der dann auch ausgereist ist und in England lebte. Der stand heulend in der Wohnung, weil er von der Wohnungsbaugesellschaft die Schlüssel als Nachmieter bekam und hat in dem Müllberg gewühlt und hat da eben auch noch so Körperinszenierungen gefunden, die wollte ich aber gar nicht mit in Westen haben. Also das war so meine Kleider oder irgendwie was. Und da hat er noch diese Zeug, aber alle Bilder, alles war weg.
Was vermuten Sie denn, ist damit passiert?
Ich nehme an, der staatliche Kunsthandel hat sich das irgendwo unter den Nagel gerissen.
Das kommt ja jetzt nach und nach erst ans Tageslicht.
Ich hatte letztens mal, gab es eine Meldung in der Zeitung, ich bin Freitag, war das, glaube ich, dass angeblich irgendein Sammler, war das aus Brasilien, der hätte die größte DDR-Sammlung. Also wer weiß, das kommt noch irgendwann mal raus. Also ich bin ja so wie ein Elefantenmensch. Ja. Also lange warten. Und das passiert alles von alleine, kommt noch. Ich mach mich da nicht verrückt.
Ja. Ein Koffer und Ihr Kind unterm Arm. Wie alt war der damals, Moritz?
Er war 6 Jahre, genau.
Wie hat er das verkraftet?
Auch schwierig, ja, weil er auch bei den Großeltern war. Also das war der Anfang, aber er war natürlich, trotzdem war das für ihn auch wahnsinnig aufregend. Ja, aber das war natürlich eine bunte Glitzerwelt. Ne? Mit das Erste, was er bekam, Freunde holten mich ab, war ein Maßriegel. Und dann sah man die Autos, die oben Reklamedinger hatten für, weiß ich was, Schlossdienste, sowas haben wir ja alles im Ohr. Wir hatten ja nur immer den Gestank von Zweitaktmotoren im Osten und auf einmal merkte man so die Autos, die anderen Autogeräusche, die anderen Gerüche, ja. Ich konnte nachher gar keine Schokolade mehr essen, war immer scharf auf Schokolade. Auf einmal war der ganze Supermarkt voll mit Schokolade. Bis heute kein Interesse mehr. Also ich auf einmal war das mir alles zu viel. Ne? Das Problem war natürlich, ich hatte keine Bilder. Ich konnte nicht zu einer Galeristin gehen oder Galerie besuchen und sagen, na, ich bin doch die Malerin hier aus dem Untergrund, aber ich habe leider keine Bilder. Und deshalb habe ich wie eine Wahnsinnige gemalt, in der Zeit, auch in der Nacht, mit ganz wenig Schlaf. und hatte auch kein Geld. Ich hatte 3 D-Mark zum Leben, zum Essen mit meinem Sohn zusammen und musste davon auch noch Farbe kaufen. Und bin dann aber sozusagen in so eine Improvisation gekommen, habe mir Dachlatten gekauft, habe mir Riesenrahmen gebaut, die 2,5 mal 2,5 Meter waren, habe die so bespannt mit Vlies, wo die Männer diese Kragen mit verstärken. Den brachte mir meine Mutter aus dem Osten, die inzwischen Rentnerin geworden war und fahren konnte. Dann habe ich Japanpapiere raufkaschiert und habe da sozusagen mit Kaffeesatz, den ich mir beim Türken holte, mit Tuschen vermengt und Leim vermengt. Diese großen Dinger, was jetzt auch eins von diesen großen Bildern, hing jetzt auch da in Düsseldorf. Ja,
1984 von Ost nach West-Berlin. Cornelia Schleime, in deren Atelier wir heute sind, hat den schwierigen Anfang schon kurz umrissen. Ist das denn ein richtig sichtbarer Bruch in Ihrem künstlerischen Werk oder haben Sie einfach da weitergemacht, wo Sie vorher aufgehört haben?
Es ist erstmal überhaupt kein Bruch, weil ich musste ja kompensieren diese verlorenen Bilder, ich musste ja diesen Verlust kompensieren und habe mit neuen Mitteln, neuen Techniken, weil ich habe ja nicht mit Kaffeesatz in der DDR gemalt, aufgrund der finanziellen Situation nur 3 D-Mark am Tag zu haben, musste ich ja sehr erfinderisch sein. Und da bin ich ja sozusagen dieses Alchemistische. So bin ich ja nicht alchemistisch, weil ich das nur besonders peppig finde oder was, sondern aus einer existenziellen Notwendigkeit bin ich ja drauf gekommen, Kaffeesatz mit diesem, oder ich habe meinen Sohn auf den Spielplatz geschickt, dass er mir Sand mitbringt im Eimerchen, hat er dann 10 Pfennig für gekriegt, war er. Hat auch ein bisschen Angst gehabt, musste Sand klauen und kam er an, kriegt er 10 Pfennig und den habe ich auch mit Farbe vermischt. Und so bin ich wahrscheinlich auch so experimentierfreudig geblieben. Also wer nichts verliert, der nichts gewinnt, sage ich immer. Man kann aus wenig, wenn man zu viel hat, wird es eher schwieriger. Also wenn man wenig hat, glaube ich, wird eher Fantasie angeregt, erfinderisch zu sein und ins Experiment zu gehen.
Aber Sie wollten malen.
Naja, malen wollte ich
immer. Malerei war damals
ja,
ziemlich out, also konzeptlos.
Nee. Konzept und ich hatte auch gesehen, dass die ganzen mit Selbstinszenierung und das und die Räume und das, die ganzen Frauen arbeiteten mehr in dieser Branche, also weniger Malerei. Und da dachte ich, ja, das ist natürlich von den Frauen auch ganz pfiffig, weil sie müssen nie den Vergleich mit der Kunstgeschichte aufnehmen. Weil die Kunstgeschichte ist nun mal hauptsächlich männlich geprägt. Also sie haben eine neue Form gefunden, das Performative, Installation, in den Raum gehen. Und da sah ich ganz viel Zeug, was ich abstoßend fand. Ja, bis auf natürlich tolle Künstlerinnen, ja, wie Rebecca Horn oder sowas. Ne? Wo es sogar Parallelen zu meinen Super-8-Filmen gibt, die ich damals aber gar nicht kannte. Die sind ja auch alle geblieben, diese tollen Frauen, ja. Aber es gab diese anderen, die da mit Tüchern und Kritzeleien und wo man einfach sagt, das ist keine Form. Ich habe eine Dresdner Ausbildung, wo es um Form geht. Also die Dresdner Hochschule war spitze, ne. Ganz eng verbunden mit der Tradition. Und diesen roten Faden, den wollte ich aufnehmen, denn das Performative, das war ja aus einer existenziellen Situation in der DDR als eine Reaktion. Aber jetzt war ich ja im freien Westen. Warum soll ich jetzt so ein Kasperle-Theater machen und da mich als da Performerin in irgendeiner Form präsentieren, wo die ganzen Frauen das machen? Nein, ich wollte diesen roten Faden der Kunstgeschichte aufgreifen. Musste aber die alten Bilder doch erstmal in dem Stil ein bisschen weitermalen, um das erstmal zu kompensieren, was ich da verloren hatte.
Wie sind Sie denn in Kontakt gekommen mit Galeristen, mit Sammlern?
Erst einen Sammler hatte ich und der kam immer, es war immer herrlich, er kam immer mit seiner Frau, mit dem Auto, mit ein paar verdreckten Wolldecken an und der kaufte mir Bilder, Meter mal Meter waren die damals so, der kaufte mir ein Bild pro 1000 D-Mark ab. So, und der kam also, und dadurch hatte ich dann ein bisschen mehr als meine 3 Mark pro Tag. Ne? Da war ja die Ausstellung Tiefe Blicke im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, die war sehr wichtig gewesen, wo sozusagen die deutsche Kunst sowohl Ost als auch West gezeigt worden ist, mit so einem ganz fetten Dumont-Buch, mit so einem Hoscher. Und das hat dann diesen Sammler generiert, der mit mir, also Galeristen hatte ich weiter nicht, in Holland dann ein, Aschenbach Galerie Amsterdam war das. Aber dadurch kam sozusagen dieser Sammler, durch diese doch sehr wichtige Ausstellung Tiefe Blicke, Hessisches Landesmuseum Darmstadt. Und dann ging es mit Malmström weiter, ja, Haus am Waldsee, eine Ausstellung. Dann waren wir natürlich irgendwo durch diese Kataloge schon so ein bisschen, wurden wir so gesehen, es war dann eine Gruppe von vier, fünf ausgereisten Künstlern. Ich war die einzige Frau dabei. Und dann wurden wir im Westen, natürlich kriegten wir den Stempel Untergrund DDR, dieses Gruppending. Und da habe ich gedacht, ich war nie für eine Gruppe, nie. Und ich denke, ich kann nicht in den Westen gehen und ersaufe wieder in so einer Art Gruppendynamik. Und dann habe ich auch zum Ralf Kerbach gesagt, ich werde meinen Weg allein weitergehen. Und der Ralf sagte, er geht seinen Weg auch allein. Wir haben uns also dann von der Gruppe distanziert.
Es ist Ihnen ja auch gelungen. Sie haben dann schnell viele Stipendien bekommen, zum Teil in Verbindung mit Reiseaufenthalten.
Also ja, davor aber das New York-Stipendium, was, glaube ich, das PS1-Stipendium in New York. Da blieb ich dann auch noch was länger, anderthalb Jahre. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Und da gab es auch den Paradigmenwechsel dann in meiner Kunst.
Mhm. Ja. Kenia war ein Arbeitsstipendium, Indonesien, ja. Viele Gruppenausstellungen, Einzelausstellungen. 2016 jetzt dann der Hanna-Höch-Preis, verbunden mit einer großen Retrospektive in der Berlinischen Galerie. Wie ist es für Sie, die Kunst, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, zu verkaufen, also sich von Bildern zu trennen?
Ja, das ist Horror. Manchmal verstecke ich schon Bilder von mir selber, die ich gut finde. Also damit ich sie nur nicht weggebe. Nein, das ist Horror, weil ich könnte nicht ein Bild für eine Ausstellung malen. Geht bei mir gar nicht.
Also man kann bei Ihnen nicht bestellen?
Null. Also man kann nicht mal sagen, du hast jetzt eine Ausstellung, mal für die Ausstellung. Geht gar nicht. Mhm. Ich muss malen und dann muss ich abgeben davon. Und das ist immer oft ein furchtbarer Akt. Ne? Also und ich habe es beibehalten, dass ich aus allen Phasen, ob es die Nonnenbilder waren, die Papstbilder waren, dass der große Jagdzyklus oben, hängt auch so ein Jagdbild noch, dass ich aus allen Phasen ein Bild für mich zurückbehalte, was ich nie verkaufe.
Ja. Und wenn ich Ihr Lieblingsbild, was jetzt hier neben uns über dem Tisch hängt,
hängt da immer, verkaufe ich auch nicht.
Tolle Frau im Wald mit einem knallroten Kleid, aber sie hat einen Hasenkopf, tanzt so ein bisschen. Wenn ich das jetzt kaufen will, verkaufen Sie mir nicht.
Nee.
Warum nicht?
Weil ich damit lebe. Ich lebe mit der Kunst. Ich lebe die Kunst und ich lebe mit der Kunst. Ich lebe in der Kunst und mit der Kunst. Und ich brauche das um mich herum. Ich male eigentlich nur für mich. Ich muss ja existieren. Ich verkaufe natürlich Bilder, aber es fällt mir immer schwer. Ne?
Sie haben zuletzt über einen Galeristen viel verkauft, Michael Schulz in Berlin, über den bekannt ist inzwischen, dass das LKA gegen ihn ermittelt. Ja. Da sind Sie auf die Nase gefallen.
Ja, leider habe ich da noch mal sehr viel verloren. Also Geld, wo ich hätte wahrscheinlich 3-4 Jahre gut von leben können. Und das ist ein Insolvenzverfahren, da wird nichts kommen, keine Quote, also die wird für einen Blumentopf reichen. Ne? Und man musste aber sehr schnell, war das, glaube ich, wichtig zu erkennen, von dem, was einem aussteht. Ich meine, das sind große Bilder gewesen, die in Miami Beach und sonst wo, da auf der Messe in Miami Beach verkauft worden sind und woanders auch, große Doppelbilder, 3,5 Meter, wie man es da auch im Atelier sieht mit der Möwe, dass ich da nichts mehr zurückbekomme, ne? Dass da nichts mehr ist.
Und die Bilder, die vielleicht noch im Depot liegen da?
Ja, die bekomme ich zurück. Es scheint mir auch alles sehr ordentlich aufgelistet zu sein. Ich habe jetzt schon einen Teil bekommen, aber um den anderen Teil muss ich mich jetzt, er hat ja 3 Lager, muss ich mich auch bemühen.
Aber bei Ihnen geht es ja hier jetzt auch um richtig viel Geld, was Sie da verloren haben.
Es geht um sehr viel Geld, ja.
Wie gehen Sie mit solchen Niederlagen um?
Auf die Terrasse gehen, eine Zigarette rauchen und sagen, wirklich nicht irgendwas noch hoffen, sondern einfach sagen, es beginnt ein neuer Abschnitt, du musst nach vorn gucken. Das ist die einzige Sache. Und immer sagen, ich habe schon mal was verloren, ich habe aber durch den Verlust auch was gewonnen. Ich habe durch sämtliche Verluste was gewonnen.
Was denn?
Ich habe immer was gewonnen. Ich bin weitergekommen. Ich bin woanders angekommen. Es haben sich neue Perspektiven, ich kann das gar nicht im Konkreten sagen.
Es haben sich
vollkommen
Freiheit.
Neue Perspektiven entwickelt. Es haben sich immer neue Perspektiven entwickelt, ja. So. Es ist ja nur Geld, was weg ist. Es sind ja nur Bilder, die weg sind. Was ist das schon? Also viel, viel schlimmer ist, wenn Leben weg ist, ja. Also wenn jemand stirbt. Eine Freundin hat sich mal das Leben gebracht, da war ich 22. Und an diesem Verlust, da habe ich jahrelang geknabbert. Und der hat auch was in Gang gesetzt. Ich werde malen bis zum Umfallen. Ich mach's nur, es war wie eine Schwester für mich. Im Babyalter kannten wir uns. Und ich glaube, wenn man da durch ist, dann ist das andere irgendwie. Also ich habe wirklich gedacht, okay, Jetzt kriege ich die Kurve nochmal. Wenn mir sowas passiert, alle 14 Jahre, ich weiß nicht, ob ich es mit 75, jetzt habe ich auch die Kraft so noch, aber ob ich das mit 75 auch nochmal so locker wegstecke. So. Es ist übrigens nicht die einzige Galerie. Es gibt in Berlin jetzt eine andere, die ist genauso insolvent. Ich glaube, ein anderer Künstler, gut, der verdient mehr, der hat genauso. Also das trifft ja mehrere. Wobei ich war die mit der großen Summe, ne? Die also wirklich, da hätte ein paar Jahre sich, aber was heißt ein paar Jahre zu? Jetzt muss ich natürlich selber zusehen, hat auch geklappt, ein Sammler hat zwei Bilder gekauft und ich bin ja jetzt erstmal vorsichtig, jetzt nicht, oh, hast du jetzt einen neuen Galeristen oder so, sind ja dann die Fragen. Ich will erstmal Ruhe im Karton, also bevor ich, und exklusiv auch nicht mehr, ne? Also ich genieße jetzt auch ein Stück, ja, ich will nicht sagen Freiheit, aber ich muss mich vollkommen neu aufstellen. Das hat immer Herausforderungen, haben immer was, ja.
Limit to Your Love von James Blake auf der Playlist von Cornelia Schleime, der ergänzten Playlist von Deutschlandfunk Kultur. Was verbinden Sie mit diesem Song?
Ich mag dieses Melancholische. Ich bin sofort weg. Ich fliege irgendwo hin, wenn ich den Song höre. Bin nicht mehr hier.
Kommen Sie mal jetzt zurück. Wir haben schon über Ihre lange Freundschaft gesprochen mit dem Schriftsteller Sascha Anderson, bis Sie dann während eines USA-Aufenthalts erfahren haben, dass er Sie im Auftrag der Stasi bespitzelt hat. Wie genau haben Sie das erfahren?
Per Telefon. Pierce von Telefon, ja, das klingelte. Aber im Grunde genommen ist es so, ich werde 30 Jahre lang jetzt nach dem Sascha Anderson gefragt. Ja. Er ist ja wirklich für das, und ich bin irgendwie eigentlich durch mit dem Thema. Er ist ja wirklich für das Symbol geworden, dieses Verrats. Ich kenne natürlich, dadurch, dass wir so dicht aufeinander waren, ja fast auch so was Geschwisterliches. Ja, ich war mit ihm nie zusammen, mit Ralf Kerbach, aber wir waren ja wirklich so eine Gemeinschaft. Ja, mich trifft es, natürlich hat mich das persönlich sehr getroffen. Ich musste auch persönlich damit klarkommen. Die am lautesten Krähen haben mit ihm eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Also er hat sich bei mir auch entschuldigt, schriftlich, als mein Roman rauskam, Weit fort. Und diese Entschuldigung habe ich auch angenommen. Mhm. Also er hat mir jetzt, sagen wir, nicht geschadet, das sehe ich aufgrund der Akten. Nichtsdestotrotz, ich kann das psychologisch, kann ich das alles erklären, aber ich will dazu eigentlich mich auch gar nicht mehr äußern.
Ja, ich, es will geht mir auch dazu, mehr so um diesen Aspekt, naja, wie das ist, wenn man die Vergangenheit plötzlich ganz anders sehen muss.
Ja, die
muss.
Vergangenheit muss ja? Man Revue passieren lassen. Das ist eigentlich das,
man hat ein bestimmtes Bild davon.
Ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten geärgert hat. Ich bin im Jetzt und ich wollte in die Zukunft. Und auf einmal geht es wie ein Zug, der den Berg hochfährt und Bremsen versagen und Gas versagt auch. Und der Zug rollt wieder ins Tal zurück. Das heißt, ich war in New York, ich war endlich, hatte mit DDR nichts mehr zu tun, habe neue Bilder gemalt, neue Eindrücke gehabt. Die Grenze geht auf, Gauk-Behörde macht auf, das kommt raus. Und auf einmal geht diese Reise, das hat ja eine Weile gedauert, auch im Westen anzukommen, diese Reise geht mit dem Zug, der zurückrollt, wieder zurück. Und das ist eigentlich das Ärgerliche dabei, dass einem dann so Zeit gestohlen wird, weil man Dinge, die man dann Revue passieren lässt, wenn die Punkband den Auftritt hat und wir fahren plötzlich durch den Wald, weil angeblich hinter uns ist die Stasi, dabei sitzt sie im Auto drin. Das sind ja alles so surreale Konstrukte. Auf einmal ist nicht mehr das, wie es schien gewesen zu sein, so war es nicht mehr. Also muss man zurückdenken, ja. Hm. Aber gut, das haben Frauen, die betrogen werden, denken wahrscheinlich genau das Gleiche. Mein Gott, dann sagt der Mann irgendwie, er fährt da irgendwie zu den Großeltern und muss einen Garten pflegen und dann kriegt sie mit, er war gar nicht bei den Großeltern, sondern war bei der Geliebten. Also jeder Mensch hat diese Erfahrung schon gemacht schön ist es nicht, aber interessanterweise war das eine kollektive Geschichte. Also es betraf ja nicht nur mich, es betraf den Ralf Kerbach und auch andere. Und in diesem kollektiven sich dann wieder zusammensetzen und darüber reden, entsteht auch ein gewisser Sog. Also da entsteht auch sowas wie so Leute, Unfallopfer, dann aus dem Auto gucken, ist er nur tot oder nicht tot. Da ist von der Psychologie ein ganz interessanter Aspekt, den man dann gar nicht mehr so mit Leid, so wird Leid überwunden, man sitzt auf einmal zusammen und hat sowas, wo man hyperventiliert. Was war da, was war da? Auf einmal liest sich's wie ein spannender Krimi. Mhm. Gut, am Anfang war ich wütend, wollten gleich erschießen. Ja? Also mache ich natürlich nicht, will ich nicht, lande ich im Knast. So, das ist dann so die überbordene Reaktion. Man spürt ja auf, wie ist es dazu gekommen und was ist es, warum konnte er nicht ablassen. Man findet für vieles eine Erklärung, aber die sind sehr persönlich.
Ja, und Sie sind ja auch wieder sehr kreativ geworden rund um dieses Kapitel. Also den Roman haben Sie angesprochen, weit fort. Da geht es ja um eine Frau, die Beziehung mit Männern eingeht.
Ja, die ganze Stasi-Serie, die Stasi-Serie.
Und diese Stasi-Serie, lassen Sie uns über die reden. Also Sie haben Ihre Akten kopiert, einzelne Seiten dieser Akten, und haben die
mit Performativen als Selbstinszenierung das
überschrieben, ironisch, ad absurdum geführt.
Und das ist mal eigentlich der Übertitel. Ich bedanke mich sogar bei der Staatssicherheit, die in mühevoller Kleinarbeit für die Texte beitrugen.
Geben Sie mal ein Beispiel für so eine Seite.
Dann müsste ich da vorlesen irgendwo was. Aber ob ich das jetzt hier finde, hier haben wir doch irgendwo sowas drin, muss ich gucken.
Das mit der Kittelschürze.
Ja, ich sehe das gar nicht hier. Die Wohnung ist notdürftig mit alten Möbelstücken, was modern wirken soll, eingerichtet. Ihre äußere Erscheinung ist mit der Ausstattung der Wohnung in Abstimmung gebracht worden und soll ebenfalls sehr modern aussehen. Oder die Schleime soll in ihrem Beruf auch gut verdienen. Die Ermittelte ist gut gekleidet. Sie trägt auch Westkleidung. Einen Freund hat man im Haus noch nicht gesehen. Hier gibt's alles. Im Wohngrundstück wurde sie von den Mietern als asoziale Person eingeschätzt. Ihre Besucher nutzen die Fenster als Eingang. Die Wände der Wohnung sind mit nackten Frauenfiguren bemalt. Na, und bla, bla, bla.
Und da haben Sie dann aber noch Fotos rein.
Ja, ja, die Fotos, wo ich das dann persifliere. Entweder übertreibe oder das Gegenteil. Oder sie besitzt kein Kfz. Da posiere ich dann vor so einem Cadillac. Habe ich dann so ein Chrysler-Auto, wo ich mich da...
Also Humor, ja?
Ist ja auch eine Ironie, Humor, Sarkasmus. Aber diese Einträge waren nämlich die Hausbuchleute, die ja auch nochmal kontrollierten. Das heißt, in der DDR hatten ja die Leute das Hausbuch und die hatten Ersatzschlüssel. Und wenn ich mal nicht da war, kam dann sozusagen die Polizei hin, wurde beauftragt von der vom MFS, bitte schließen Sie die Wohnung von der Schleime aus. Und da haben die dann alles aufgeschrieben, wie da aussah. Und das finde ich ja auch noch ganz perfide, ja. Der Sascha Andersson hat ja doppelspurig gefahren, also er hat ja viele Dinge auch möglich gemacht. Wir haben im Westen veröffentlicht, das hat er der Stasi natürlich nicht erzählt, das hat er auch im Westen geschmuggelt über die Diplomaten. Also er hat ein Zwei-Wege-System ja betrieben. Ne?
Und es ist auch schwierig, mit Menschen zu kommunizieren, die so lange so ein Doppelleben
geführt haben. Ja, und vielleicht ist ein Satz irgendwie noch, den ich dazu sagen kann, vielleicht hat er sich gedacht, naja, besser ich mache die Scheiße, so kann ich noch gewisse Dinge manipulieren, als wenn es andere machen. Wir haben ja einen Film gemacht.
Da sind Sie aber sehr wohlwollend. Da sind Sie aber sehr wohlwollend.
Nee, das hat mich nicht wohl, das ist die Realität. Also ich denke mal, das sehe ich ja aufgrund seiner Handlung. Ich sehe es ja, wie er gehandelt hat, das weiß ich ja besser als andere. Ne? Ich weiß ja, was er auch illegal gemacht hat, was er im Westen, zum Beispiel diese ganze Ausstellung, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Tiefe Blicke, die Bilder gingen alle illegal in den Westen, hat alles er organisiert, wäre gar nicht zustande gekommen. Das hat er der Stasi natürlich nicht erzählt. Aber gut, Betrug ist Betrug, sagen wir es mal so. Ne?
Sie haben immer wieder betont, dass Sie frei sein müssen, Freiheit wollen, sowohl was die DDR, den Weggang aus der DDR angeht, aber überhaupt in Ihrem Leben als Künstlerin frei sein wollen. Aber es gab eben auch viele Sachen, von denen Sie sich immer wieder richtig frei machen müssen. Ne?
Ich glaube, das gibt es immer im Leben. Wer das Leben liebt, muss sich immer frei machen, um neue Ufer zu erreichen. Also nichts ist schlimmer als abgestandener Tee, abgestandener Kaffee. Also deshalb bin ich zum Beispiel auch nicht ehetauglich. Ne? Immer mal ein Freund, auch kann auch längere Zeit sein. Bis 11 Jahre war das Längste, was ich je geschafft habe. Ja, und zusammenleben könnte ich auch nicht. Ne? Gibt's ja so Rituale. Ich ertrage meine eigenen Rituale, aber wenn ich auf Reisen ging und wäre nur noch auf Reisen, dann würde ich vielleicht heiraten. Also mit jemand, der so die Welt erobern, da nochmal in der Arktis und da nochmal hin. Also dann ist alles drin.
Übers Reisen müssen wir auch unbedingt noch sprechen. Cornelia Schleimer hat in den vergangenen 30 Jahren sehr viele Reisen unternommen und wunderschöne, sehr sinnliche Reisetagebücher veröffentlicht über Italien, über Portugal und Kreta, Thailand, Kenia, Sansibar, Amerika, Hawaii. Und in einem Buch habe ich mich besonders vertieft, das Marokko-Tagebuch. Ich hatte den ganzen Tag danach das Gefühl, ich war in Marokko, obwohl ich noch nie dort war. Ich habe die Hitze gespürt, das Licht, die Stille. Und dann gibt es da so schöne Sätze von Ihnen wie: die Wüste schleudert einen auf sich selbst zurück.
Macht die Savanne in Kenia auch so, genau das Gleiche. Ja, das ist die absolute Stille und die Ruhe, da ist nichts, ja. Und das ist so toll, man ist in dem Nichts.
Vielleicht blättern wir ein bisschen in dem Buch. Sie waren ja da auf einer Reise. Ich glaube, Sie haben einen Schriftstellerfreund besucht.
Ja, ich kannte ihn gar nicht vorher. Das war so ein Tipp. Ja, der lebte in Gulmin, in so einem Wüstenschloss, in so einem Wüstending. Das war ganz toll. Wir waren allein die Gäste dort, ja.
Wie würden Sie denn Ihre Art zu reisen beschreiben?
Die ersten 2 Tage sind immer ganz furchtbar. Da denke ich, oh Gott, was mache ich jetzt hier? Das war auch ganz furchtbar bei der Hinfahrt. Da war dann ein Autounfall und dann trommelten sie. Wir waren in so einem Taxi dann eingezwängt zu vielen. Und dann gingen sie richtig das war auch dunkel alles. Wir wussten gar nicht, wohin. Die Koffer hinten drin und das war es jetzt. Also dann, die Leute waren aufgebracht und haben mit Fäusten an das Fenster von dem Taxifahrer, habe ja gar kein Wort verstanden, ja.
Das beschreiben Sie auch in dem Buch. Sie schreiben wirklich per Hand in diesem Buch Ihr Tagebuch und das wird dann übermalt oder wie entstehen diese Bücher?
Das passiert alles vor Ort,
Also Sie nehmen Skizzenbuch mit in Urlaub?
Ich nehme Skizzenbuch Aquarellfarben, es werden Postkarten reingeklebt, wird werden Collagen gemacht, es wird das, was ich gerade sehe. Ich setze mich auch in Straßengraben und zeichne das, was vorbeikommt. Also es wird da alles...
Briefmarken tauchen ganz oft auf und einfach Papiere,
sozusagen, genau, Briefmarken finde ich toll. Ich finde auch Haarfärbemittel, was die dann... das schneide ich dann alles oder Tee. Also diese ganze Sachen wie hier Zigarettenschachteln, was anders aussieht, ja.
Und dann die Tiere, ne?
Und dann Menschen, alles Mögliche.
Selten ja. So zärtlich gemalte Esel und Kamele.
Ja, der Esel war ja, den habe ich ja auch nochmal befreit. Das war ganz furchtbar, weil wir waren die einzigen Gäste und der war immer angekettet und die Gelenke waren schon hier eingeschnitten, ne? Ja. Wir waren mit dem Manager, mit diesem Schriftsteller und mit dem Koch, mit dem Marokkaner dort, so. Und dann wurde übersetzt und dann wurde dem Koch irgendwie gesagt, also ich finde das nicht toll mit diesem Tier, warum dieses Tier da angekettet ist. Ja, sagte er als Antwort, weil der immer in diese Wäsche rennt. Weil der Hof war sozusagen da, wo der dann die Bettwäsche von den Gästen auf. Und dann sah ich aber, dass man zwischen Wäsche und dem anderen nur ein Brett hinmachen müsste. Und so kann man ihn freilassen. Dann habe ich das Brett dahin geschoben, habe ihm erst diese böse Zeichnung gezeigt, sag hier angeketteter Esel. Und dann hat er das mit dem Brett gesehen und hat ihn freigelassen. Und das war irre. Ich hatte da mein Zimmer und dann kam der Esel ans Fenster. Also ich kriege auch von den Tieren Feedback. Die kommen dann auch an, als wenn der Esel das gemerkt hätte. Das war toll. So, und über diese Geschichte mit dem Esel war der Koch dann doch so gerührt, dass er uns zu seiner Familie eingeladen hat. Und die ganz weiter in den Bergen.
Da gibt es auch schöne Bilder, wo sie mit den Frauen
sitzen. Ja, ganz viele Frauen. Die Eltern noch, die, wenn sie sich dann sehen, verbeugt sich der Sohn vor der Mutter und dann flüsternd wie so ein Gebet, ja. Und dann wurde Essen gemacht und dann saßen wir mit diesen ganzen jungen Frauen im Kreis und den Eltern. Eine Frau durfte aber nicht mitessen, weil die ihre Regel hatte. Dann sind sie unrein und dann dürfen sie nicht mitessen. Die musste dann separat ihr Essen, fand ich auch sehr interessant. So, und dann kam aber rüber, dass viele dieser Mädels bei den Eltern und allein bleiben. Weil ich sagte zu ihm, wann führst du die denn mal aus in die Stadt? Und dann sagte er, ja, im Dezember, so zu Weihnachten. Und ich sage, und was ist sonst? Sonst sind sie immer da oben mit dem Viehzeug. Und ich sage, und was ist mit heiraten? Und dann sagte er, nein, meine Cousins sind alle schon vergeben. Das heißt, diese jungen Frauen werden nie einen Mann haben. Die eine schenkte mir einen Ring, also das war Wahnsinn, ja.
Und das ist aber interessant, wie Sie das alles verweben in diesen Büchern. Also man kriegt wirklich mit, was in dem Land passiert, wie die Menschen leben. Sie sind da ganz nah dran und gleichzeitig entstehen wunderschöne Bilder.
Naja, aber das geht eben auch nur, wenn man nicht in diesen schicken Hotels wohnt und wenn man so wie ich dann hier so ein Ding zeichne und dem auch bösartig dann sagte zu dem Koch, er soll diesen Esel bitte freimachen. Und dann fängt er, also ich suche ja den Kontakt mit den Leuten.
Irgendwo habe ich gelesen von Ihnen, je schicker die Hotels sind oder
je langweiliger die Betten, kann ich auch in der Badewanne in Berlin bleiben und denken, ich bin im Mittelmeer. Ne? Also das ist, nein, man muss sich schon auf das Volk einlassen und ich passe mich auch sehr an. Ich trage da natürlich auch einen Schleier, also ich würde nie mit nackten Beinen rumlaufen.
Wie heute.
Also, nee, wie heute, ja, aber heute haben wir hier 24 Grad, aber ich würde nicht mal bei 35 Grad dort mit nackten Beinen rumlaufen. Ich respektiere immer, wie das Land ist und passe mich dem sofort an. Also was ich sagen will, ist, man muss ganz nah dann an diese Bevölkerung
kommen. Ja, und mit allen Sinnen sind sie
ja,
dabei.
Ja, und nicht Hotels. Und also diese ganze gepamperte Welt, die bringt kein Abenteuer, das bringt gar nichts. Ja.
Wo könnte Ihre nächste Reise hingehen?
Die geht ja dann wieder nach La Palma auf die Kanaren, weil ich da weiter an meinen Inszenierungen arbeite. Wenn dann das Fliegen wieder möglich ist.
Also das ist dann auch die nächste künstlerische Reise.
Ja, das sind ja diese Inszenierungen, die ich ja zu DDR-Zeiten machte und die ich ja jetzt dort für mich entdeckt habe. Auf diesen Lavastein diese Selbstinszenierung zu machen und die dann wiederum zu übermalen. Das ist ja ein neuer Strang neben der Malerei.
Also um sich das kurz vorzustellen, Selbstinszenierung heißt, Sie verkleiden sich da, Sie setzen sich Tiermasken auf, andere Masken, Sie hüllen sich in die verrücktesten Kostüme von Ballettröckchen bis hin zu Kartoffelsackkleidern.
Ja, und tragen auch viele Dinge vom Baumarkt, also wie Gänsegurgeln. Ich plündere auch die Baumärkte dort.
Gänsegurgel.
Gänsegurgel ist das, wo die Elektriker sozusagen diese Kabel durchziehen. Das setze ich mir dann auf den Kopf und dann hängt dieses weiße Ding, das geht dann hier wie über die Lavasteine. Ich lege mich mit, weiß ich was, verlängerten Armen hin. Ich arbeite auch an Körpersachen, die dann anders sind. Also meine Arme sind dann mitunter 3 Meter lang, ja. Ich benutze mich, es geht nicht um mich als Cornelia Schleime, es geht darum, mit mir selber ein surreales Bild zu schaffen. Das ist die Intention, die dahinter ist. Und durch die Übermalung wird es dann nochmal surrealer. Und da habe ich sozusagen meinen Performance-Koffer und mein Inventar und bin eigenartigerweise, wie in der DDR, komplett spontan. Also ich brauche ungefähr eine halbe Stunde Vorbereitung. Ich plane da nicht groß. Ich gehe sehr davon aus, wie ist das Licht, wie ist der Himmel und sage, der ist so verrückt jetzt, das muss sofort gemacht werden. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, habe meinen Schminkspiegel da, arbeite auch mit künstlichen Augen oder sowas. Das wird relativ schnell. Ich habe auch manchmal die Dinge nur im Kofferraum und fahre einfach rum und dann sehe ich eine Sache und mein Freund macht die Fotos, weil ich kann die nicht sozusagen mit einem Stativ, mit Selbstauslöser machen, weil das ist zu gefährlich, weil dann sind ja die scharfkantigen Steine, wo ich dann da rumklettere und sehe ja teilweise nichts, wenn ich so vermummt bin. Ne? Und dadurch, dass er kein Künstler ist, sondern Ingenieur, ist es fantastisch. Also das dauert eine halbe Stunde. Und er soll ja nur mich in den unterschiedlichen dynamischen Bewegungen fotografieren. Und das A und O ist Körperspannung. Also man muss die Körperspannung halten. Ich merke sofort, nach einer halben Stunde ist es vorbei. Dann kann ich sagen, jetzt geht's wieder nach Hause. Können wir gucken, 100 Fotos gemacht. Eins muss nur gut sein.
Surreale Welt. Schön, dass wir in die heute hier eintauchen durften bei Ihnen, Cornelia Schleime. Und dass Sie dabei trotzdem so real waren. Schönen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.